Ihr wisst, wir haben eine Reihe und diese Reihe heißt Kraftvoll, ja? Kraftvoll. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier meine Predigt habe. Das ist immer toll, ne, wenn man die Predigt nicht geöffnet hat, aber es gibt sie. So, kraftvoll. Und mein Thema heute ist etwas, wo wir vielleicht am Anfang denken, das hat ja nicht viel mit Kraft zu tun. Beziehungsweise es wird oftmals so ein bisschen blümchenmäßig dargestellt und ein bisschen hier ein Sternchen, da ein Herzchen und so weiter, nämlich kraftvoll lieben. So, und jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja irgendwie ein Widerspruch in sich, weil wenn wir jetzt mal gucken, wer von euch bei Facebook ist oder sowas und dann manchmal diese Liebessprüche sieht, die es gibt mit ganz vielen Herzchen drumherum, mit ganz viel, wenn's ganz, ganz kitschig werden soll, ist dann auch irgendwo ein Einhorn irgendwo in der Ecke oder ein Engelchen und sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das wirkt alles immer so kitschig und ich glaube, das letzte Wort, was uns da einfällt, ist kraftvoll, oder? So, aber wenn wir jetzt Gott anschauen und wenn wir Gott anschauen, wie er ist in seiner Art und Weise, wie er ist in seinem Wesen, dann haben wir auf einmal ein ganz anderes Bild von Liebe, nämlich dann haben wir dieses Bild von Liebe von einem kraftvollen Gott, der kraftvoll liebt und dessen Liebe Kraft hat zur Veränderung. Das ist das, was wir sehen, oder? Wenn wir in die Bibel schauen. Und ich möchte mit euch in einen sehr, sehr bekannten Vers erstmal einsteigen. Und zwar Matthäus 22, die Verse 37 bis 40. Und wenn ihr das so hört, dann denkt ihr vielleicht, okay, das kann ich ja sogar mitreden in meinem Kopf, weil ihr es vielleicht schon mal gelesen habt und behalten habt. Ich weiß es nicht. Da steht nämlich Folgendes drin. Und Jesus sprach zu ihm, zu einem Mann, der ihn gefragt hat, welches ist das wichtigste Gebot im Übrigen, sagt er zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. So, wir wissen also, hier wird etwas zitiert, nämlich... Was wird zitiert? Die 10 Gebote. So, und das sind die ersten 2 Gebote aus den 10 Geboten. Und also heißt es, okay, welches dieser Gebote ist denn nun wirklich das Wichtigste? Und Jesus nimmt genau das raus. Du sollst deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind das erste und zweite Gebot. Interessanterweise, wenn wir uns die 10 Gebote jetzt anschauen und dann schauen, wie es weitergeht, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Diese ganzen Gesetze, die wir dort lesen, dann verstehen wir eines, wenn wir die ersten 2 Gesetze leben, also ne, wir sind jetzt nicht mehr im Gesetz, wir sind im neuen Bund, Jesus hat uns frei gemacht, ich kann euch da beruhigen, das ist nach wie vor so, aber wenn wir die ersten 2 Punkte leben, nämlich Gott zu lieben und Menschen zu lieben, dann werden wir die anderen 8 Gebote sowieso erfüllen. Oder? Weil, wenn du deinen Nächsten liebst, dann beraubst du ihn doch nicht, oder? Hoffe ich. Ich guck nachher in meine Tasche. Nein. So, da ist glaube ich, viel Müll drin. Aber okay, das ist manchmal so. Jetzt habe ich hier mich geoutet, ne? So, ihr guckt mich alle so grinsend an. So, wir machen aber keine Taschenkontrolle heute. So, wer weiß, wie es in euren Taschen aussieht, so, ne? Wer weiß das schon? Nein, es ist einfach so. Wenn du jemanden liebst, dann bestiehlst du ihn nicht. Wenn du jemanden liebst, dann lügst du ihn doch nicht an. Jedenfalls willst du ihn nicht anlügen, oder? So, dann gibt's noch viele, viele, viele andere Bereiche, die wir in den 10 Geboten sehen. Und wenn du deinen Nächsten liebst, dann machst du das nicht. Dann willst du das nicht machen, oder? So, und das ist halt genau das. Deswegen sagt Jesus hier, das sind die 2 wichtigsten Gebote. Und das ist ein guter Einstieg in diese Predigt. Das ist für uns vielleicht keine Neuigkeit. Das ist für uns vielleicht etwas, was wir schon oft gehört haben. Aber ganz ehrlich, manchmal müssen wir Sachen viel, viel öfter hören, um sie noch mehr zu begreifen, oder? So, manchmal ist das doch so, dass wir das vielleicht oft gehört haben, aber dass wir es nicht begriffen, verinnerlicht oder was auch immer haben oder dass wir irgendwo Punkte haben, wo wir noch dran arbeiten können. Und ich glaube, am Ende der Predigt gibt's bestimmt einen Punkt, den du mitnehmen kannst. Wenigstens einen Punkt, den du mitnehmen kannst, wo du sagst, okay, das ist ein Punkt, an dem muss ich arbeiten. An dem muss ich ran. Okay, deswegen lasst uns in diese 3 Bereiche der Liebe, die hier genannt werden, nämlich Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben und... dich selbst zu lieben. Drei wichtige Punkte, die hier genannt werden. Ja, weil es steht ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, das ist ein wichtiger Punkt. Okay, schauen wir uns also diesen ersten Teil nochmal an. Ich lese ihn nochmal kurz vor. Und zwar Vers 37. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken oder mit deinem ganzen Verstand. Ja, das ist je nach Übersetzung. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken. Jesus spricht drei Bereiche an, was letzten Endes zu einem Gesamtbild führt, wenn es um Gott zu lieben geht. Ja, wenn es um diesen ersten Punkt geht, Gott zu lieben. Nun, Gott ist niemand, der Liebe fordert, auch wenn es so klingt. Du sollst Gott lieben. Ist er niemand, der dasteht und fordert, dass wir ihn lieben, sondern er bietet es uns an, dass wir ihn lieben dürfen. So, er wird niemanden zwingen dazu. Er wird niemanden sagen, okay, du musst mich jetzt lieben. So, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht in den Beziehungen, in denen ihr gerade seid. So, ja, wenn dein Partner oder dein Kind, dein bester Freund, was auch immer zu dir sagt, du musst mich lieben. Ich weiß nicht, ob das so romantisch ist. So, ne? Ich weiß jetzt nicht, wenn du zum Beispiel mit deinem Ehepartner ausgehst und zusammen am kleinen Tischchen sitzt mit einer Kerze in der Mitte und du sagst zu deinem Partner, du musst mich lieben, ob das so viel bewirkt. So, ob das nicht, ich meine, hoffentlich liebt ihr euch sowieso, aber ich weiß nicht, das wird nicht funktionieren. So, aber Gott bietet es uns an. Er sagt, okay, du sollst mich lieben. Warum soll ich ihn lieben? Weil es gut für mich ist auch. Weil es etwas ist, was Gottes Herz ist. Gott möchte Beziehung zu uns leben. Deswegen bietet er uns an und sagt, leb doch Beziehung mit mir, liebe mich, du sollst mich lieben. Das ist am besten für dich, das ist am besten für uns. Dennoch kannst du Liebe nicht fordern. Wenn Gott das gewollt hätte, dann hätte er uns doch so erschaffen, dass wir ihn automatisch lieben. Wenn Gott gesagt hätte, okay, du musst mich lieben, dann hätte er uns doch vielleicht so erschaffen, dass wir ihn nur lieben können. Aber es ist eine freiwillige Entscheidung dahinter. Es liegt an uns. Wollen wir oder wollen wir nicht? Wollen wir uns da in diese Beziehung zu Gott hinein investieren oder wollen wir nicht? Übrigens, Beziehung ist eine beidseitige Sache, nach wie vor. So, ne? Es kann nicht einseitig sein. So, Gottes Angebot steht. Gottes Herz für dich ist da. Gottes Sicht für dich ist da. Gottes Liebe für dich ist zu 100% jetzt schon heute da. Aber wenn wir nicht unsere Hand einschlagen und sagen, okay, Gott, ich nehme das an, ich nehme deine Liebe an und ich will dich lieben und ich möchte dir nachfolgen, ja, dann ist es ziemlich einseitig. Und eine einseitige Beziehung kann nicht funktionieren. Wenn du das anders siehst, können wir gerne drüber sprechen, aber ich glaube, wir sehen das alle ziemlich ähnlich. Wie gesagt, spricht Gott drei Bereiche an: Herz, Seele und Denken. Ich möchte mal kurz in diese drei Worte mal ein bisschen reingehen. Und zwar als erstes Herz. Der Mensch wird geboren und entwickelt sich ab dem Tag seiner Geburt. Er lernt laufen, er lernt sprechen, er lernt viele verschiedene Sachen und entwickelt sich immer weiter. Sein Denken formt sich, er vertritt Standpunkte. Und das von der Geburt an bis zu dem Tag, wo er verliebt ist. Bis zu diesem Tag, weil da schaltet sich doch manchmal der Kopf aus, oder? Wenn man verliebt ist, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Okay, ich denke, dass uns allen bewusst ist, dass man keine Beziehung nur auf Emotionen aufbauen kann. So fängt es an, ja, mit Emotionen. Als meine Frau und ich uns kennengelernt haben, waren wir beide mit einer sehr, 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 sehr rosaroten Brille unterwegs. Ne? So, das Gras war grüner, die Wolken waren blauer, weißer, der Himmel war blauer, so. Und alles war super, alles war toll. Und dann gab's dann immer so die Leute, die schon länger zusammen waren, die kamen immer, ja, diese rosarote Phase, die hört irgendwann mal auf. Und man denkt sich, ach Quatsch, das hört doch niemals auf. Das ist so schön, es ist so toll, so unterwegs zu sein. Und das ist wunderbar, diese rosarote Brille, wow. Und dann, irgendwann, ist auf einmal diese rosarote Brille gewichen. Da ist diese rosarote Brille nicht da, dann lernt man sich besser kennen. Und wer sich besser kennenlernt, der sieht dann auch manchmal so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, da könnte man ja mal was machen. So, ne, da könnte man was. Also wenn ich euch Fotos zeige, wie ich früher aussah, ja, ich möchte euch verschonen, das zu zeigen, so, ja. Alles klar. Okay. Nur mal so als Beispiel. Aber es geht natürlich auch viel tiefer rein. Ne? Aussehen wäre jetzt nicht alles, aber es gibt so ein paar Punkte. Okay. Die rosa-rote Brille weicht eines Tages unserer Entscheidung. Unsere Entscheidung muss dann da sein. Ja, Emotionen gehören weiterhin zu einer Beziehung dazu. Sollen auch bitte da sein, aber nicht das Vordergründige. Sondern manchmal müssen wir uns auch entscheiden für unseren Partner, Tag für Tag. Zu sagen, okay, ich lebe mit meinem Partner zusammen und so weiter und so fort. Ich weiß, es geht hier nicht um Ehe, aber ich versuche was zu verdeutlichen und ich komme gleich drauf. Okay, der Grund, warum viele Beziehungen scheitern, ist, dass oftmals auf Gefühle aufgebaut wird. Ist nicht immer der Grund, aber oft. Und wenn man so ein bisschen die Partnerbörsen anguckt, die jetzt ja überall herkommen und so weiter, weil ja natürlich keiner alleine sein möchte und so, dann wird oftmals mit diesem Kribbeln im Bauch geworben. Es wird geworben mit diesem, was Neues, was Tolles und so weiter und so fort. Gefühle, Gefühle, Gefühle. Hollywood propagiert das ebenfalls und wir merken, in der Realität ist das genauso realistisch wie irgendein Superheldenfilm. So, ne? Dieses Bild, was uns gemalt wird, wie alles rosarot und blumig und toll ist. Es gibt gute Gefühle, aber was wir brauchen, sind Entscheidungen. Das klingt vielleicht unromantisch, ja? So, jetzt könnt ihr sagen, ja, ist ein Kerl, der da vorne steht, da kann ja nichts anderes kommen und so. Aber ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt für euch. Und trotzdem, unser Fundament darf nicht ein Gefühl sein, sondern unser Fundament ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Und da schließe ich jetzt diesen Bogen zu Gott. Weil das ist nämlich auch etwas, was wir nicht nur auf Gefühle aufbauen können. Es geht nicht, dass wir unser als Fundament sagen, okay, Gott, ich liebe dich, weil ich dich gespürt habe, sondern Gott, ich liebe dich, weil ich weiß, dass du hier bei mir bist. Es ist ein Unterschied, weil wenn wir nur glauben, dass Gott bei uns ist, wenn wir ein tolles Gefühl haben, was ist denn, wenn dieses Gefühl gerade nicht da ist? Ist dann Gott weg? Und da müssen wir uns überlegen, was steht denn eigentlich in der Bibel? Da steht drin, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Wenn das Gefühl geht, dass Gott da ist, bleibt eine Entscheidung Gottes, dass er da ist. So, das ist da. Gott ist jetzt gerade da. Gott ist jetzt gerade bei dir. Nur weil dein Gefühl nicht da ist, heißt nicht, dass Gott nicht da ist. Und vielleicht fühlst du ihn auch. Ich meine, ich liebe es auch, wenn ich ihn spüre. Ich liebe es auch, diese Zeiten, wenn man im Lobpreis ist oder im Gebet ist und man merkt, Gott ist da, so spürbar da und nah und dieses alles. Das ist toll. Aber wenn das alles ist, auf das mein Glaube aufgebaut ist, dann bin ich nicht mit meinem ganzen Herzen im Glauben unterwegs, weil mein ganzes Herz sollte eine Entscheidung für Gott treffen, Tag für Tag, und ein Wissen haben darin, Gott, du bist da, ob ich dich spüre oder nicht, aber du bist da. Und ich muss nur ein Gebet sprechen und wir sind in Kontakt. Auch wenn ich dich nicht spüre, weiß ich, du bist da und hörst mein Gebet. Du bist da und leitest mich, du bist da, beschützt mich. Er ist da, er wird nicht von deiner Seite weichen. Wird er nicht machen. Bau dein Glauben nicht auf Gefühle auf. Dein Herz ist so wichtig in diesem Bereich. Herz hat nicht nur was mit Gefühl zu tun. Wenn wir Gott mit unserem ganzen Herzen lieben wollen, dann heißt es, dass wir uns mit unserem ganzen Herzen Tag für Tag für ihn entscheiden. Tag für Tag morgens aufstehen und sagen, Jesus, ich gehe in diesen Tag mit dir. So, ich spüre dich vielleicht nicht. Aber ich weiß, dass du da bist und wir gehen gemeinsam in diesen Tag hinein. So wichtig. Bei Gott ist das einfach so. Gott ist da und wir haben sein Wort bekommen. Sein Wort, die Bibel. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen, aber das ist halt genau das. Wir haben dieses Buch bekommen. Wir haben dieses, was Gott alles für uns ist, wer er für uns ist, das haben wir doch bekommen. Das ist ein Schatz, weil da drin steht, was Wahrheit ist. Und dein Gefühl mag vielleicht das Gegenteil behaupten, aber das Wort Gottes ist Wahrheit für dein Leben an jedem Tag. Okay, ich denke, wir haben den Punkt verstanden. Das Herz mit ganzem Herzen heißt, Tag für Tag eine Entscheidung für Gott zu treffen. Mit ganzem Herzen leben. Die Seele, mit unserer ganzen Seele spricht unseren Glauben an, glaube ich. Ich glaube an Gott und deswegen liebe ich ihn, weil ich seinen Worten glaube. Das geht ineinander über. Und meine Seele ist errettet. Ich weiß, ich bin irgendwann mal bei ihm. Auch da verweise ich auf die Predigt von letzter Woche. So, deswegen mache ich den Punkt einfach ganz kurz. Meine Seele, mein Geist ist in Verbindung mit seinem Heiligen Geist und hört von ihm, darf darin wachsen und darin vorwärts gehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir diesen Weg gehen. Dann der letzte Part, der ist immer noch sehr interessant, ist nämlich der Verstand, das Denken. So. Ich glaube, wenn wir Gott in seiner Fülle und in seinem ganzen Wesen verstehen würden, wenn wir alles logisch erklären könnten, was den Glauben angeht, dann würden vielleicht viele Menschen mehr glauben, weil wir es könnten ja alles logisch erklären. Aber wenn wir Gott komplett erklären könnten, wäre er dann noch Gott, ist die Frage. So, ja. Weil Gott ist unausschöpflich, man entdeckt immer wieder Neues an ihm und das Evangelium an sich, ne, nur mal so, ist menschlich gesehen nicht die logischste Nachricht. So, ne, dass da eine Frau schwanger wird vom Heiligen Geist, nicht mal von einem Mann, sondern vom Heiligen Geist. Ein Kind bekommt, welches heranwächst und fehlerlos bleibt, ja, keine Sünde begeht. So, und wenn wir schon mal über das Wort Sünde nachgedacht haben und sowas, und dann denken wir, ja gut, ich habe schon mal einen Fehler gemacht, aber Jesus nicht, er war perfekt. Dann eines Tages stirbt er für was? Für die Sünden aller Menschen, die bis dahin gelebt haben und die danach noch kommen. Das ist doch mal eine krasse Botschaft, um dann nach 3 Tagen wieder aufzuerstehen. Leute, das ist nicht gerade eine Botschaft, wo man sagt, das könnten wir wissenschaftlich bis ins letzte Detail erklären. So, ich finde es interessant, ein Physiker namens Werner Heisenberg ist vielleicht im einen oder anderen ein Name, der hat mal gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Wissenschaft macht atheistisch, war sein erster Satz und danach kommt, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Das war nicht so gut. So, der erste Trunk macht atheistisch. Hey, wir können das erklären. Wir können erklären, wie das funktioniert hat und sowas. Aber am Grund des Bechers wartet Gott, weil es gibt immer offene Fragen. Und irgendwann mal kannst du es nicht weiter erklären, du kommst nicht weiter an diesem Punkt. Und wenn du es dir dann eingestehst, hey, vielleicht werde ich es eines Tages entdecken, wie es funktioniert hat, oder du kommst zu dem Schluss, vielleicht gibt's ja wirklich Gott. Ich fand diesen Satz echt interessant. Das ist eine Aussage, die zeigt auch so, dass man mit einer gewissen Demut herangeht an einige Untersuchungen. So, ich bin kein Feind der Wissenschaft, ich finde das sogar teilweise sehr interessant. Naturwissenschaften sind zwar nicht meine Stärke, aber ich finde es trotzdem interessant. So, ne, was man alles berechnen kann, ausrechnen kann und so weiter. Ich finde das total interessant. Und es muss sich nicht widerlegen, wie wir hier sehen. Unser Verstand ist begrenzt. Es tut mir leid. Mein Verstand ist begrenzt. Euer Verstand tut mir leid, wirklich. Also wenn ihr das noch nicht wusstet, euer Verstand ist begrenzt. Ja. So, ich weiß es nicht, ob ihr es gemerkt habt. So, es gibt so Grenzen, die man hat. Gut. Aber Gott ist unbegrenzt. Gott ist grenzenlos. Gott kennt keine Grenzen. Gott ist der, der alles weiß, der alles erschaffen hat, der genau weiß, was du jetzt zu dieser Zeit brauchst. Wenn wir ihn mit ganzem Verstand lieben, glaube ich, ist es wichtig für uns, dass wir verstehen, ich kann nicht alles wissen als Mensch, aber ich vertraue dir, Gott, dass das, was ich über dich durch dein Wort weiß, was ich durch die Sachen, die du mir persönlich gesagt hast, weiß, dass das die Realität ist, auf die ich aufbaue. Und wie gesagt, hey, das Evangelium ist Zentrum unserer Botschaft. So, ja. Es ist Zentrum von dem, was wir glauben und was wir tun, ist, dass Jesus Christus uns liebt, wir gerettet sind und dass er möchte, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Das ist doch Zentrum unseres Glaubens. Und es mag nicht logisch sein, aber lass uns da demütig sein und sagen, okay, wir verstehen vielleicht nicht alles, wir können nicht alles erklären, aber eines weiß ich, du bist Gott. Ja, du bist Gott und du hast Gutes vor, du willst etwas Gutes tun. Gott zu lieben mit Herz, Seele und Verstand bedeutet, Beziehung zu ihm zu leben und auszubauen. Mit ihm zu reden und das zu tun, was er sagt, weil wir ihm vertrauen dürfen, dass es gut ist. Wir fangen an, ihn in 3 Bereiche zu lieben, welche unser ganzes Leben beeinflussen, was überall hineingeht in unser Leben. Und das gibt Kraft. Und da sind wir bei diesem Wort kraftvoll, nämlich da. Wenn wir Gott lieben, gibt es Kraft. Weil er Kraft ist, weil er kraftvoll ist. Und diese Kraft, die er hat, mit der wir konfrontiert sind, wenn wir mit ihm Beziehung leben, die gibt uns Kraft zum nächsten Punkt, nämlich unseren Nächsten zu lieben. So, wisst ihr, das ist ein Punkt, wo ich gerne so in Kreisen denke. Ich denke gerne in Kreisen da, weil es echt hilft, also mir hilft es, vielleicht hilft es dir auch. In Vers 9, Matthäus 22, 39 steht, und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben, auf den Rest komme ich gleich zu sprechen. Du sollst deinen Nächsten lieben, ist wichtig. Erstmal grundsätzliche Gedanken, das zweite Gebot ist dem ersten Gebot vergleichbar, sagt Jesus. Das, finde ich, ist schon mal eine krasse Aussage. So, ja? Ja, wir sollen keine Götter neben ihm haben. Er ist Gott. Ja, das ist richtig. Aber mit derselben Intensität, wie wir ihn lieben, möchte er, dass wir andere Menschen lieben. Das ist ihm vergleichbar, dieses Gebot. Warum ist es nicht gleich? Weil wir Gott anbeten. Das ist ein Bonus. Das ist etwas, was natürlich bei Menschen nicht sein sollte. Es ist eine krasse Aussage. Wenn Gott Liebe ist, wie es der erste Johannesbrief sagt, bedeutet das, dass er uns gebrauchen will, Menschen zu lieben. Und weil er alle gleich liebt, möchte er, dass wir andere lieben. Wir sollen andere Menschen lieben. Wir sollen ihnen so begegnen, wie Jesus ihnen selbst begegnen würde. Jesus ähnlich zu werden, ist das Ziel der Jüngerschaft. Und Jesus tat nur das, was er dem Vater tun sah. Das ist so wichtig, diese Punkte für uns zu begreifen. Gott ist die Nummer eins. Aber er möchte, dass wir andere Menschen lieben und dass es unsere Herzenseinstellung ist und dass wir danach streben. Okay, und ich komme jetzt mal zu diesen Kreisen, weil ich glaube, es gibt unterschiedliche Kreise, wo es für uns leicht ist und wo es für uns vielleicht sogar schwer ist. Kann ja passieren. So, der innerste Kreis ist für mich zum Beispiel, ich rede jetzt von mir und du kannst es ersetzen, wie du es willst für dich. Aber der innerste Kreis für mich ist meine Frau. Ja? Meine Frau zu lieben, fällt mir nicht schwer. Ja? So. Hat sie jetzt nicht gehört? Schade. Ihr könnt es ja ausrichten. Ist immer gut, wenn die Frau das weiß, ne? So, okay. Meine Frau ist da wirklich in diesem innersten Kreis. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Es ist nicht schwer. Das ist total easy. Das ist leicht für mich. Dann kommt danach der Kreis, wo ich sage, Familie und Freunde, ist auch nicht schwer. So, ne? Die liebe ich jetzt nicht in derselben Art und Weise wie meine Frau, das nicht. Aber ich liebe sie trotzdem mit ganzem Herzen. Ich finde es toll, mit ihnen Zeit zu verbringen. Ich war ja vor ein paar Wochen in Schweden gewesen bei meinen Eltern. Das war super, mein Bruder war da, den liebe ich auch total. Also es ist einfach so dieses, hey, es ist leicht, oder? Es ist leicht. So, für mich ist es leicht in diesem Punkt. Und dann, der dritte Kreis bedeutet für mich so Bekannte. Auch das kann, auf der einen Seite kann es leicht sein, die zu lieben. Auf der anderen Seite kann das vielleicht auch manchmal etwas komplizierter sein, weil es gibt ja komplizierte Menschen, oder? Die gibt's manchmal, aber auch die, vielleicht kriegt man das so hin, so man liebt sie und denkt sich so, okay, du bist vielleicht ein bisschen schrullig, aber ich mag dich trotzdem. So, ne, kann ja sein. So, wenn es dann aber weitergeht, dann wird es langsam ein bisschen schwieriger, nämlich Menschen, die ich nicht kenne. Wie soll ich Menschen lieben, die ich nicht kenne? Ja gut, wenn du das Evangelium in dir hast, wenn du an Jesus glaubst und Gott darum bittest, dir diese Liebe zu geben, aber es steckt ein Prozess hinter. Weil, hey, ich kenne sie ja vielleicht nicht so, ne? Was weiß ich, wen ich da liebe? Keine Ahnung. So, ne? Aber es ist halt wichtig, dass wir danach streben, sie mit Jesu Augen zu sehen. Und dann der fünfte Kreis, das ist für mich so Champions League der Liebe. So, das ist so der äußerste Ring, der für mich schwierigste Ring. Das sind vielleicht Leute, die Bibel beschreibt sie als Feinde. Ja, Feinde, ihr sollt eure Feinde lieben, sagt Jesus an einer Stelle. Das ist eine heftige Herausforderung. Es sind vielleicht Menschen, die dich verletzt haben in deinem Leben. Das sind vielleicht Menschen, die dir Übles wollten. Das sind vielleicht Leute, die dich einfach nur mies behandelt haben. Aber die sollst du lieben. Und wir kommen da an den Punkt, wo wir sagen, wie soll das gehen? Gott, wie soll das gehen? Ja, ich liebe dich, Gott. Ja, und ich habe die Leute um mich herum, die liebe ich auch. Wirklich, das ist einfach, das ist super. Klar, keine Herausforderung. Aber Menschen zu lieben, die mich nicht lieben, das ist herausfordernd. Und das Tolle ist an der Bibel, man kommt da nämlich zu der Frage, können wir das eigentlich schaffen? Und ich sage eines, du aus dir selbst heraus wirst das nicht schaffen. Du aus dir selbst heraus wirst das nicht schaffen. Aber du der du mit Gott verbunden bist. Du, der du zu Gott gehst und sagst, ich akzeptiere das nicht, dass mein Herz in diesem Punkt hart ist. Ich akzeptiere es nicht, dass mein Herz nicht weich ist meinen Mitmenschen gegenüber. Ich akzeptiere es nicht, dass ich Feinde habe, dass ich Leute an Verletzungen festhalte. Ich akzeptiere es nicht, sondern Jesus, verändere mein Herz. Ich will die Menschen so lieben, wie du sie liebst. Es ist ein Prozess, aber das ist der Weg. Und ich bin überzeugt davon, und ich denke, ihr seht das ähnlich, dass wenn es in der Bibel steht, es nicht ein Punkt ist, wo Gott sagt, ja, probiert es doch, es wird eh nicht werden, sondern weil es da drin steht, sagt Gott, es ist möglich. Es ist möglich, aber es steckt ein Prozess hinter. Prozesse müssen gegangen werden. Und diese Prozesse bedeuten vielleicht, dass du sagst, hey, ich vergebe dir, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst und so weiter und so fort. Selbst zu Leuten, die du vielleicht nicht magst, die du nicht in deiner Nähe haben willst oder was auch immer. Aber du sagst diese Sachen und wirst vielleicht trotzdem abgelehnt. Kann passieren. Aber was machst du da draus? Was machst du da draus? Sagst du dann, okay, wenn der nicht will, dann will ich auch nicht? Oder sagst du, okay, Gott, du hast gesehen, ich bin diesen Weg gegangen. Bewahre die Liebe in mir. Bewahre es. Ich möchte nicht an dem festhalten, was destruktiv ist für mein Leben, sondern ich möchte das leben, was du mir vorgelebt hast. Weil Jesus hing am Kreuz, schaute auf die Leute, die ihn ans Kreuz genagelt haben, und hat gebetet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Liebe. Das ist Liebe in der höchsten Vollendung, in der höchsten Form. Und Jesus möchte, dass wir danach streben, in derselben Art und Weise zu lieben, wie er liebt. Loving Hagen ist für mich eine super Sache, weil genau das braucht diese Stadt, oder? Diese Stadt braucht die Liebe Gottes. Das ist einfach so. Und ich bin gespannt, was wir noch sehen werden in Zukunft hier in unserer Gemeinde. Betet für alle Menschen, sehen wir auch in der Bibel. Das ist auch eine Bibelstelle. Ja, es geht wirklich, wenn wir das wollen, und das ist der springende Punkt, wenn wir das wollen, ist es möglich, weil wir wollen es und gehen zu Gott und gehen in diese Prozesse hinein. Aber wenn wir von Anfang an sagen, wir wollen das nicht, dann wird sich auch nichts verändern. Und ich möchte dich einfach herausfordern, mal für dich diese Kreise zu definieren. So, ja, über Feinde als äußersten Ring sind wir uns vielleicht einig, so, also da könnten wir vielleicht sagen, okay, ist klar, aber dass du das einfach so für dich beschreibst, okay, wer ist die Person, die so nah ist an mir dran, wie keine andere Person, die ich liebe mit blablabla, also mit voller Kraft, mit allem drum und dran, und was ist danach der Kreis, überleg dir das mal dir das auf, und du wirst merken, okay, Gott, in dem Bereich funktioniert das ganz gut, in dem Bereich funktioniert das auch ganz gut, in dem Bereich brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Weisheit manchmal, in dem Bereich fällt es mir richtig schwer und dieser Bereich ist mir fast unmöglich. Aber dass du das einfach mal für dich festlegst und sagst, okay, so sieht's aus, Gott, aber ich akzeptiere es nicht, stehen zu bleiben. Ich akzeptiere es nicht, nicht weitergehen zu wollen, sondern ich möchte, dass dein Reich auch durch mich sichtbar wird in der Liebe, die du zu geben hast. Ist eine einfache Sache, es aufzuschreiben, aber es ist vielleicht ein schwererer Weg zu gehen. Aber es ist heilsam für dich und es ist heilsam für deine Mitmenschen. Und Liebe hat die Kraft zu verändern. Liebe hat diese Kraft zu verändern. Wenn du Menschen liebst, mit deinem ganzen mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand im Übrigen, dann wirst du sehen, wie sich etwas tut, wie sich etwas verändert. Ich komme noch zum letzten Punkt, nämlich liebe dich selbst. Das ist etwas, das wird jetzt auch überall propagiert ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt. So, wenn man so ein bisschen schaut, okay, was passiert gerade in unserer Gesellschaft, dann ist oft dieser Punkt da, okay, man muss sich selbst lieben. Und gestern habe ich es erst gesehen, war eine Zeitschrift und so. Ich weiß nicht mehr, wie die Person hieß, auf ihrem Weg, sich selbst zu lieben und sowas. Wie sie da hingekommen ist, hat sie dann beschrieben. Wir müssen einen Gedanken loswerden. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was die Bibel sagt, wie wir uns selbst lieben sollen, und das, wie es manchmal propagiert wird, nämlich, dass du selbst im Mittelpunkt bist. Und wo es eigentlich destruktiv wird, weil es geht nur noch um dich. Und wenn es nur noch um dich geht, geht es nicht mehr um andere. Und wenn es nicht mehr um andere geht, ist es nicht heilsam. Weil jeder guckt nur nach seinem eigenen Vorteil. Aber ich muss mich doch selbst lieben. Ich muss es doch machen. Ich muss doch ich muss doch zur vollendeten Glückseligkeit kommen. So, ne? Ich muss doch dahin kommen. Deswegen muss ich doch diese Schritte gehen. Ist mir doch egal, was mit den anderen ist und sowas. Wenn wir diesen Weg gehen, werden wir am Ende einsam sein. Das garantiere ich dir. Das hat auch nichts mit Selbstliebe zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass du vielleicht keine Kritik mehr erträgst, dass du vielleicht nicht mehr an dir arbeiten möchtest. Und all diese Punkte, das kann passieren. So, wenn wir das falsch definieren, wenn wir das allerdings von der Bibel definieren, wenn wir das so nehmen, wie es hier steht, dann steht nämlich ja noch vor wie dich selbst, steht ja noch, liebe deine Nächsten wie dich selbst. So, es ist etwas, was allumfassend ist. Wir lieben Gott, wir lieben unsere Mitmenschen und wir lieben uns. Aber diese drei Bereiche müssen alle gesund gelebt werden. Alle drei. Ich lebe meine Beziehung zu Gott. Gott gibt mir Liebe für meine Mitmenschen und Gott gibt mir auch Liebe für mich selbst. Ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht vollkommen sein oder all das muss ich gar nicht sein, solange ich mit Gott in Beziehung bin und er mir vergibt und mir die Gnade gibt, jeden Tag zu leben. Wenn er mir die Gnade gibt, mit meinen Mitmenschen unterwegs zu sein. Selbst, sich selbst zu lieben, bedeutet letzten Endes auch andere zu lieben. So, natürlich kannst du da auch vom Pferd fallen, indem du dich nur in andere investierst, aber auch nicht mehr an dir selbst arbeitest. Wenn du dich völlig hingibst anderen Menschen, aber selbst komplett auf der Strecke bleibst, hast du auch nicht gewonnen. Es hat auch nicht viel mit Selbstliebe zu tun. Es muss gesund definiert sein. Und lass es zu, dass Gott an diesem Punkt an dir arbeitet. Weil es ist oftmals so, und das höre ich aus vielen Gesprächen, und auch ich habe manchmal da meine Kämpfe, sich selbst so anzunehmen, wie man ist, ist manchmal auch ein Prozess. So, ich weiß, also könnt ihr ein bisschen Ehrlichkeit vertragen, ja? Ja? Ihr, keine Resonanz, ich sag's trotzdem. Ich habe zum Beispiel manchmal mit einer Opfermentalität zu tun. Manchmal gebe ich mich so in eine Opferrolle rein. So in so einen Bereich rein, so, boah, und das ist, oh, geht nicht, weil andere das und das geht nicht, weil ich da nicht so gut erschaffen bin oder keine Ahnung was. Es gibt einfach verschiedenste Bereiche und das redet sich ein in deinen Kopf. Und dann erlebst du vielleicht noch was Blödes und du denkst dir, natürlich passiert mir das. So, natürlich, das bin ja ich und keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es dir geht in diesem Bereich. Ob du sagst, alles easy peasy, alles super, alles toll, ich liebe mich. Ich glaube, dass es diese Leute gibt, die das hinkriegen, in einer gesunden Art und Weise mit sich selbst versöhnt zu sein. Das glaube ich schon. Aber wenn du das nicht bist, das darfst du genauso wenig akzeptieren, wie dass du deine Mitmenschen nicht lieben kannst, wie Gott es von dir vielleicht möchte. Und ich glaube, es hat vieles damit zu tun, dass wir an einen Punkt kommen müssen, wo wir ehrlich zu uns selbst sind und uns ehrlich reflektieren, wie wir uns sehen, wie wir uns wahrnehmen, aber auch, dass wir Leute, die uns nahe sind, die Erlaubnis geben, uns zu reflektieren. Und das kann, auf der einen Seite kann es sein, ach, das hätte ich nicht gedacht, dass du das über mich denkst. Das könnte es sein. Aber es wird sicherlich auch Punkte geben, wo du denkst, das tut ein bisschen weh. Es tut ein bisschen weh, aber ich weiß, woran ich zu arbeiten habe. Kraftvoll zu lieben heißt, glaube ich, gesund zu lieben. Und gesund zu lieben werden wir nur schaffen, wenn wir erstens Gott lieben, uns in die Beziehung zu Gott investieren, zweitens unsere Mitmenschen lieben und dafür beten, sie auch lieben zu können, so wie Jesus es von uns möchte, und uns selbst zu lieben. Es gibt Bereiche, an die müssen wir ran. Und wenn du heute nur eine Sache mitnimmst, dann möchte ich bitten, dass es folgende ist. Akzeptiere nicht den Ist-Zustand, wenn du merkst, dass du entweder mit Gott nicht, mit deinem Mitmenschen nicht oder mit dir selbst nicht versöhnt bist. Akzeptiere das nicht. Sondern geh hinein in Prozesse. Hol dir Leute dazu, denen du vertraust natürlich. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Leute, denen du vertraust, nimm sie mit hinein in diese Prozesse und sag, ich akzeptiere nicht, dass es so ist. Dein Wort sagt mir, wenn der Sohn des Höchsten frei macht, der ist wirklich frei. Dein Wort sagt, dass ich wunderbar erschaffen bin und was weiß ich, was alles, was das Wort sagt. Es ist eine Menge. Darüber haben wir aber letzte Woche gesprochen. Ich möchte dich einladen, das für dich anzunehmen. Okay. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Wir singen gleich noch ein Lied zusammen, aber ich möchte vorher noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Liebe bist. Du definierst dich über Liebe. Und Jesus, ich möchte beten für die drei Punkte, über die ich gerade gesprochen habe. Ich möchte zunächst dafür beten, Jesus Herr, dass du jedem unter uns, der Probleme in seiner Beziehung zu dir hat, dass du hineinsprichst in diese Situation. Ich möchte beten, Herr, dass du hineinsprichst, dass du das Leben veränderst, dass deine Stimme lauter ist als die Zweifel, ob du diese Person liebst. Das ist der erste Punkt, für den ich beten möchte, Jesus, und ich möchte beten, dass du wirkst, dass du nicht loslässt, sondern dass du mit Liebe kommst und mit Liebe berührst, mit Liebe da bist, Herr. Jesus, und ich möchte beten, Herr, dass du uns alle einfach immer weiterführst und weiterführst, andere Menschen zu lieben. Jesus, ich möchte dich einfach um Vergebung bitten, Herr, wo ich das nicht gelebt habe, wo ich das nicht getan habe. Und ich möchte beten, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns da einfach ans Herz gehst und uns zeigst, Herr, dass du uns die Menschen zeigst, bei denen wir wirklich Probleme haben, Herr. Und dass wir wirklich unser Herz da vor dir frei machen und dass du da hineinwirkst, Jesus. Wir wollen nicht an Verletzungen festhalten. Wir wollen nicht auf eine ungesunde Gerechtigkeit pochen. Wir wollen nicht mehr diesen unheilsamen Weg gehen, sondern wir wollen beten, Herr, mach uns auch in diesem Bereich frei und lehre uns zu lieben, wie du liebst. Darum wollen wir beten, Jesus. Und der letzte Punkt ist einfach, Jesus, wir wollen beten, dass du die Lügen in unserem Leben hinwegnimmst, Jesus. Die Lügen, die sagen, dass wir nicht ausreichen, dass wir nicht gut genug sind, dass es uns vielleicht zu Recht schlecht geht oder was auch immer, dass diese Lügen in unserem Leben, dass sie schweigen müssen vor deiner Liebe, Herr. Darum möchte ich beten, Herr, sprich du ein Machtwort, Herr, dass wir uns selbst annehmen können. Und ich möchte beten, Herr, dass dass die Personen unter uns einfach, die genau unter diesem Punkt leiden, heute Freiheit erleben und in ein Leben mit dir hineinstarten dürfen, wo du diese Selbstliebe gibst, Jesus. Danke, dass du das für uns möchtest. Du möchtest, dass es uns gut geht. Du möchtest, dass wir gesund sind innerlich, Jesus. Und ich möchte beten, Herr, dass du das genau über jeden Einzelnen von uns aussprichst. Danke, Jesus. Amen.